D-Radio Wissen. Hörsaal. Der Podcast.
Herzlich willkommen, ich bin Sibylle Salewski. Die Frage wird zurzeit heftig diskutiert. Sollte Cannabis legalisiert werden? Auf jeden Fall, sagt ein Rechtsanwalt, der sich auf Rauschgiftdelikte spezialisiert hat.
Trotz umfassender Verfügbarkeit kifft der Holländer nicht mehr als der Deutsche. Gleiches gilt für Spanier, Portugiesen und Tschechen. Wenn aber Cannabis seinen Weg vom 18- bis zum 80-Jährigen, vom Ungelernten bis zum Hochschulprofessor, vom Migranten bis zum Traditionsdeutschen, von arm zu reich, von gesund zu krank gefunden hat, stellt sich die Frage, warum halten wir an der Cannabis-Prohibition fest, obwohl deren Scheitern längst belegt ist? Die Konsequenzen der Drogenbekämpfung sind gefährlicher als die Droge selber. Der Kollateralschaden ist immens.
Hier riecht es komisch, das ist weil
wir kiffen.
Und manchmal kommt die Polizei. Ich baue mir jetzt mal so ein Teil zum
Kiffen. Cannabisgebrauch strafrechtlich zu verfolgen, das hat Nebenwirkungen, sagt Sebastian Glate. Er ist Rechtsanwalt in Freiburg und arbeitet vor allem als Verteidiger in Strafverfahren, bei denen es um den Konsum von Cannabis geht. Glate sagt von sich, er sei kein Theoretiker. In seinem Vortrag erzählt er deshalb aus der Praxis, von den Fällen, die ihm täglich unterkommen. Von dem 40-jährigen Angestellten etwa, der abends zur Entspannung einen Joint raucht, selbst angebaut im Kleiderschrank und dafür eine Bewährungsstrafe bekommt. Oder von dem jungen Studenten, der seine Rückenschmerzen mit Kiffen behandelt. Oder der alleinerziehenden Mutter, die die Marihuana-Zigaretten ihres jugendlichen Sohnes duldet und es dafür mit dem Jugendamt zu tun bekommt. Einträge ins Führungszeugnis, Führerscheinentzug, Bewährungsstrafen, Jobverlust. Völlig unverhältnismäßig findet Glate diese Konsequenzen. Seine Schlussfolgerung ist eindeutig. Cannabiskonsum muss legalisiert werden. Der Titel von Glattes Vortrag lautet Cannabis und Strafrecht – unerwünschte Effekte der Cannabis-Prohibition. Er hat diesen Vortrag am 16. April 2015 auf dem 19. Symposium der Gesellschaft für toxikologische und forensische Chemie in Mosbach gehalten.
Ich saß neulich vor ein paar Tagen mit einem befreundeten Richter zusammen. Wir hatten zusammen studiert und wir sprachen über unsere Arbeit. Er als Betreuungsrichter und Direktor des Amtsgerichts und ich als Fachanwalt für Strafrecht und Strafverteidiger mit einem Schwerpunkt, Tätigkeitsschwerpunkt im Betäubungsmittelrecht. Und wir stellten beide fest, wie weit wir uns nach diesen 25 Jahren Berufstätigkeit von dem entfernt haben, was wir an der Universität im Rahmen der dort Gelehrten der Rechtslehre und den wissenschaftlichen Kontexten entfernt haben mit unserer täglichen Arbeit. Und wir kamen auch überein, dass wir eigentlich Sozialarbeiter mit juristischem Background sind. Auf dem Weg hierher war ich heute Morgen noch in der Justizvollzugsanstalt in Bühl in einem Frauengefängnis. Morgen werde ich unter anderem auch noch in der Vollzugsanstalt in Memmingen sein. Ich bin also jeden Tag, das versichere ich Ihnen, konfrontiert mit den direkten Folgen eigentlich dessen, was auch Thema ja dieses Vortrages sein soll, die Cannabis-Prohibition. Die Bekämpfung der Drogenkriminalität, das heißt also des Drogenkonsums und des Handeln mit Drogen durch Repression. Ich bin also ein Praktiker und freue mich daher umso mehr, dass ich hier eingeladen wurde, an einem wissenschaftlichen Diskurs teilzunehmen. Und ich möchte mit meinem folgenden Beitrag meinen Teil dazu leisten. Thema: die unerwünschten Effekte der Cannabis-Prohibition. Die Kiffer, ich zitiere, haben das Rentenalter erreicht. Will man ihnen zumuten, mit ihren Rollis nach Einbruch der Dunkelheit zum Dealer am Hauptbahnhof zu schlurfen, bei der Straßenglätte? Warum, fragt man sich da, hat es der angenehmste und wundersam heilende Qualm aus Cannabisharz, das Haschisch, nicht schon längst über den Ozean geschafft, wo doch eine ganze Generation damit aufwuchs? Waren wir zu dämlich, die Gesetze zu ändern, und sind wir es immer noch? Zitat Ende. Treffender und prägnanter kann man wohl kaum das Phänomen der Implementierung des Umgangs mit der Pflanze Cannabis sativa in das menschliche Leben seit tausenden Jahren formulieren. Matusek skizziert in seinem Artikel Haschisch, ein Qualm für Götter, das Bild des alternden Kiffers, der, bürgerlich integriert und auch sonst unauffällig, seit Jahrzehnten weitgehend unbeschadet Haschisch und Marihuana konsumiert. Er zeichnet das Bild einer Generation, die in den 60ern und 70ern aufwuchs und für die die Begriffe der Revolution oder der Selbsterkenntnis eine selbstverständliche und tragende Rolle in ihrem Leben einnahmen. Die Kinder der 68er Revolution waren fröhliche Hedonisten, denen Gewalttätigkeiten fremd waren. Selten war eine Generation so experimentierfreudig und begeisterungsstark und trug so einen wesentlichen Teil dazu bei, dass der Konsum von Haschisch und Marihuana in der Bundesrepublik Deutschland weit verbreitet ist. Circa 25% der zwischen 18 und 64 Jahre alten Bürger hatten in ihrem Leben bereits Kontakt mit Cannabis. Selbst beim Bundesverfassungsgericht hat sich wohl vor diesem Hintergrund 1994 die Erkenntnis durchgesetzt, dass, Zitat, sich die von Cannabisprodukten ausgehenden Gesundheitsgefahren aus heutiger Sicht als geringer darstellen, als der Gesetzgeber bei Erlass des Gesetzes angenommen hat. Zitat Ende. Wenn aber Cannabis seinen Weg vom 18- bis zum 80-Jährigen, vom Ungelernten bis zum Hochschulprofessor, vom Migranten bis zum Traditionsdeutschen, von arm zu reich, von gesund zu krank gefunden hat, stellt sich die Frage, warum die Gesetzeslage des Betäubungsmittelgesetzes nicht der normativen Kraft des Faktischen folgt, sondern vielmehr ihr Gegenteil abbildet. Warum halten wir an der Cannabis-Prohibition fest, obwohl deren Scheitern längst belegt ist und die unerwünschten Effekte dieses umfassenden Verbotes erst recht seine Existenzberechtigung entfallen lassen? Warum fällt uns eine sachliche Einordnung und bedarfsorientierte Behandlung von Cannabis so schwer? Zunächst die rechtsgeschichtliche Ursache des großen Cannabis-Missverständnisses, die Entstehungsgeschichte des Betäubungsmittelgesetzes. Wenn wir von der Cannabis-Prohibition reden, sprechen wir von § 1 Absatz 1 in Verbindung mit § 29 Betäubungsmittelgesetz in Verbindung mit der Anlage zum BTMG. Hier werden sämtliche Formen des denkbar möglichen Umgangs mit Cannabis-Derivaten unter Strafe gestellt, wobei die Cannabis-Prohibition sogar wirkstofffreie Stoffe umfasst. Das Opiumgesetz vom 10.12.1929 galt in der Bundesrepublik Deutschland bis in das Jahr 1969 hinein. Dieses Gesetz wurde auf Druck der Siegermächte des Ersten Weltkrieges und nach Übernahme der völkerrechtlichen Verpflichtungen durch die Ratifizierung des Zweiten Genfer Abkommens vom 19.02.1925 geschaffen. In § 1 Absatz 1 des Opiumgesetzes ist der indische Hanf aufgeführt. Jeder Umgang mit diesem und weiteren Betäubungsmitteln steht unter Erlaubnisvorbehalt zur Verwendung von Cannabis zu Zwecken der Heilung von Krankheiten oder zur wissenschaftlichen Forschung. Das zweite Genfer Abkommen vom 19.02.1925 wurde durch das Einheitsübereinkommen von 1961 über Suchtstoffe aufgehoben und abgelöst. In diesem Abkommen verpflichtete sich die Bundesrepublik Deutschland über die Aufrechterhaltung des Cannabisverbots hinaus zu einer internationalen Zusammenarbeit bei der Kontrolle und Bekämpfung von Cannabisanbau, Handel und Verbrauch. In den Vereinigten Staaten wurde bereits seit den 30er Jahren der Kampf gegen Cannabis aufgenommen, in dessen Verlauf gezielte Fehlinformationen über Cannabis verbreitet wurden. So wurde unter anderem und gestützt auf wissenschaftlich zweifelhafte Fallstudien behauptet, Cannabis mache gewalttätig. Der Begriff des Killer Weed fand Eingang in die politische Diskussion und Medienberichterstattung. Aufgrund des großen Einflusses des Vorsitzenden des amerikanischen Narkotikbüros Harry Anslinger auf die Weltgesundheitsorganisation erfolgte in der Single Convention of Narcotic Drugs die Gleichstellung von Cannabis mit Morphin. Das Betäubungsmittelgesetz vom 22.12.1971. Diese wissenschaftlich bereits zum damaligen Zeitpunkt längst als unhaltbar eingestufte Gleichstellung von Cannabis einerseits und Morphin andererseits fand 1971 Eingang in das neue Betäubungsmittelgesetz, obwohl der 1944 veröffentlichte LaGuardia-Report bereits die dem Marijuana Tax Act von 1937 zugrunde liegenden Fehlinformationen über Cannabis widerlegt hatte und zu dem Ergebnis kam, dass, Zitat, keine Todesfälle, kein geistiger und körperlicher Abbau, keine Sucht im medizinischen Sinne, keine besonderen Entzugserscheinungen, Zitat Ende, festgestellt werden könnten. Marihuana sei lediglich ein, Zitat, öffentliches Ärgernis. Erstmals ernsthaft auf den verfassungsrechtlichen Prüfstand gestellt, wurde das bis dahin mehrfach durch Betäubungsmittelgesetz Änderungsverordnungen modifizierte Betäubungsmittelgesetz durch ein vom Landgericht Lübeck initiiertes Vorlageverfahren zum Bundesverfassungsgericht. Dem beim Landgericht Lübeck anhängigen Berufungsverfahren lag ein Sachverhalt zugrunde, bei welchem in einer Justizvollzugsanstalt 1,12 Gramm Haschisch von der Angeklagten an ihren Ehemann übergeben worden war, weshalb die Angeklagte erstinstanzlich zu einer Freiheitsstrafe von 2 Monaten verurteilt wurde. Das Landgericht Lübeck war der Ansicht, dass die Aufnahme von Cannabisprodukten in die Anlage 1 zu § 1 Absatz 1 BTMG gegen den Gleichheitsgrundsatz, das Grundrecht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit sowie gegen das Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit verstoßen würde. Das Bundesverfassungsgericht verwarf sämtliche Rügen, die Strafbewährung von Cannabis durch das Betäubungsmittelgesetz verstoße nicht gegen die Verfassung. Die als Haschischurteil in die Rechtsgeschichte eingegangene Entscheidung wurde in den deutschen Medien selten richtig verstanden und die aus dieser falschen Berichterstattung resultierenden Irrtümer persistieren bis heute. Selbstverständlich hat das Bundesverfassungsgericht weder die Straflosigkeit des Umgangs mit Betäubungsmittelmengen zum Eigengebrauch normiert, noch wurde ein verfassungsrechtlich abzuleitendes Recht auf Rausch begründet. Das Verfassungsgericht hat lediglich ein Übermaßverbot formuliert, wonach Probierer und Gelegenheitskonsumenten nicht bestraft werden sollen, wenn von ihrem Handeln keine Fremdgefährdung ausgehen würde. De facto führt diese Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts bis heute zu dem die Ressourcen der Polizei und der Justiz übermäßig strapazierenden Ergebnis, dass die Polizei auch bei kleinsten Mengen ein förmliches Ermittlungsverfahren einleiten muss, welches die Staatsanwaltschaft dann wenig später einstellt. In der Entscheidung vom 9.3.1994 findet sich eine Legitimationsbegrifflichkeit wieder, die bereits Eingang in die gesetzgeberischen Erwägungen im Jahr 1971 gefunden hatte, ohne dass es dafür wissenschaftlich belastbare Erkenntnisse gegeben hätte. Da man bereits 1971 davon ausgegangen war, die Haschischwelle könne zu einer Erosion gesellschaftlicher Grundwerte führen, benannte das Bundesverfassungsgericht in der genannten Entscheidung das wenig konturierte Universalrechtsgut der, Zitat, Funktionsfähigkeit der Gesellschaft, Zitat Ende, welches die Cannabis-Prohibition zu schützen habe. Die 68er-Revolution wiederum hat nicht nur in einem erheblichen Maße dazu beigetragen, dass Cannabisprodukte überhaupt den Weg in alle Schichten unserer Gesellschaft gefunden haben, sondern dürfte auch ursächlich für das große Cannabis-Missverständnis sein. Die fehlende Trennung zwischen der Droge selber, dem Cannabis und seinen damaligen Konsumenten führte zu einer verheerenden terminologischen Vermischung. Bewusste Fehlinformationen, verbreitende Berichterstattung in Boulevardblättern führte zu einer Mythologisierung dieser Entwicklung, deren Schlagwörter noch bis heute im Vokabular der Cannabis-Gegner überlebt haben. So ziehen sich Begrifflichkeiten aus dieser Zeit wie ein roter Faden durch aktuelle Debatten und Urteilsgründe. Doch nun zum Ziel der Cannabis-Prohibition. Diese soll mit den Mitteln der Repression Drogensucht und Drogenhandel wirksam bekämpfen. Dabei ist auch der deutsche Weg nur ein Ausfluss des gescheiterten War on Drugs seit Nixons Proklamation des Staatsfeindes Nummer 1, den Drogen. Der betriebene wirtschaftliche und personelle Aufwand dieses drogenpolitischen Irrtums war und ist immens. Man sollte erwarten, dass dieser 90 Jahre andauernde Kampf die gewünschten Erfolge zeitigt. Ein Abgleich mit der betäubungsmittelstrafrechtlichen Realität ergibt jedoch Gegenteiliges. Die Verfügbarkeit von illegalen Betäubungsmitteln weltweit und in der Bundesrepublik Deutschland nimmt seit Jahrzehnten konstant zu. Es ist von einer signifikanten Steigerung von Rauschgiftdelikten in der Bundesrepublik Deutschland in den Kriminalstatistiken auszugehen, wobei ca. 60% der polizeilich festgestellten und verfolgten Betäubungsmitteldelikte auf Cannabis entfallen. Von diesen 60% wiederum sind 80% reine Konsumdelikte. Es ist weiterhin ein Versagen der Generalprävention auf der Nachfrageseite festzustellen, weil die individuelle Erfahrung des Drogenkonsumenten einerseits und die Dämonisierung von Cannabis auch über die Strafdrohungen des Betäubungsmittelgesetzes andererseits in der Wahrnehmung der Bürger nicht korrelieren. Wer einen Stoff, den er selber gebraucht, möglicherweise über Jahre oder Jahrzehnte nicht als schädlich oder gefährlich empfindet, für den bleiben hohe Strafdrohungen abstrakt, auch wenn er durch seinen gelegentlichen oder regelmäßigen Cannabiskonsum Verbrechenstatbestände, zum Beispiel den nach § 29a BTMG, verwirklicht. Nicht einmal in einem Umfeld maximaler Repression und vermeintlich völliger Kontrolle gelingt es, den Umgang mit Cannabis zu unterbinden. Kiffen in Vollzugsanstalten und der damit einhergehende Handel mit Cannabis prägen den deutschen Knastalltag. Eine Prävention kann im Übrigen da nicht stattfinden, wo eine Rechtsgutverletzung nicht stattfindet. Wenn der Konsum von Cannabis nicht mit der erforderlichen Sicherheit zu der erheblichen Schädigung oder Gefährdung des Konsumenten führt, kann schon begriffsnotwendig kein Erfordernis gesehen werden, den Konsumenten von diesem Verhalten abzuhalten. Dosis facit venenum und ob dies in Bezug auf eine psychotrope Substanz tatsächlich so ist und eine Rechtsgutgefährdung daraus abzuleiten wäre, kann nur durch eine genaue Betrachtung der Wirkung einer Droge auf das Individuum bestimmt werden, die von drei in dynamischer Wechselwirkung stehenden und ständigem Wandel unterworfenen Dimensionen abhängt. Mit den drei Parametern Drug, Set und Setting kann in dem gebotenen Maße differenziert werden zwischen dem problematischen Konsum einerseits und dem gesundheitsgefährdenden Gebrauch andererseits. Nicht die Mittel der Repression bestimmen den vermeintlichen Erfolg der repressiven Prohibitionspolitik, sondern statistische und somit zielfremde Phänomene. Cannabis-Delikte sind opferlose Straftaten, sodass die Statistik über die polizeiliche Aufklärung solcher Straftaten ausschließlich von einer proaktiven Polizeiarbeit abhängt. Prohibition hat, ein weiteres Argument, wie dargestellt, keinerlei Einfluss auf Konsumquoten. Trotz umfassender Verfügbarkeit kifft der Holländer nicht mehr als der Deutsche. Gleiches gilt für Spanier, Portugiesen und Tschechen. In mittlerweile 23 amerikanischen Bundesstaaten ist Cannabis als Medizin erlaubt, in 5 weiteren als Genussmittel. Statt den aussichtslosen Krieg gegen Drogen zu führen, kam es zu einem Paradigmenwechsel hin zu gesundheitspolitischen Strategien zum Public Health Ansatz. Steuereinnahmen im Jahr 2014 in Höhe von 67 Millionen Dollar dürften auch aus meiner Sicht dazu führen, dass sich dieses Feldexperiment dauerhaft etablieren wird. Was aber will die Cannabis-Prohibition eigentlich nicht? Und damit kommen wir zu dem zentralen Thema meines Vortrages, den unerwünschten Effekten der Cannabis-Prohibition. Drogenpolitisches Ziel also verfehlt, gibt es dann wenigstens positiv zu bewertende Effekte der Repression? Wohl kaum. Im Gegenteil, die Konsequenzen der Drogenbekämpfung sind gefährlicher als die Droge selber. Es können keinerlei positive Effekte der Cannabis-Prohibition festgestellt werden. Der Kollateralschaden ist immens. Die Gruppe der Individualschäden zunächst, den typischen Marihuana-Konsumenten gibt es nicht. Jeder steht unter Verdacht. Da in den allermeisten Fällen der Konsum keinem mit anderen in der Anlage zum Betäubungsmittelgesetz aufgeführten Substanzen vergleichbaren Schäden verursacht, gibt es auch keine verlässlichen Identifikationsmerkmale. Das Bild des sich verloren habenden und in Abhängigkeit verstrickten haltlosen Kiffers mit pathologischen Problemen mag auf Einzelfälle zutreffen, bei denen dann aber nicht selten der schädliche Cannabiskonsum nicht Ursache, sondern vielmehr Symptom einer bereits vorher bestanden habenden psychophysischen Schwächung ist. Welche nachteiligen Effekte sind es nun im Einzelnen, die ich gerade in meinem Mandantenkreis als regelmäßig wiederkehrend beobachten kann? Das erste Stichwort: Cannabis als Medizin nicht nur bei schwerwiegenden Erkrankungen. Nach § 3 Absatz 2 BTMG kann das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte Privatpersonen auf Antrag eine Ausnahmeerlaubnis gemäß § 3 Absatz 2 BTMG erteilen, wenn ein medizinisches Interesse begründet werden kann oder auch ein öffentliches Interesse an einer Ausnahmebewilligung besteht. Was nun für AIDS, Multiple Sklerose, chronische Schmerzzustände und vergleichbar schwere Erkrankungen gilt, greift jedoch nicht bei geringfügigeren Erkrankungen. Eine Vielzahl meiner Mandanten führt als Grund für den Cannabiskonsum im Vergleich dazu Bagatellerkrankungen an, die eigentlich eher im Bereich von Beschwerden liegen, die weder die oben genannten Ausnahmegenehmigungen rechtfertigen würden oder denen die Rechtsprechung strafmilderndes Gewicht beimessen würde. Ein erster Beispielsfall. Ein 40-jähriger Verwaltungsangestellter in einem denkbar bürgerlichen Kontext konsumiert zu Entspannungszwecken 2 bis 3 Mal in der Woche Marihuana. Verspannungen, stressbedingte Magen- und Schlafprobleme werden günstig beeinflusst. Er hat keinerlei Kontakte zur Betäubungsmittelszene und um seinen Cannabiskonsum zu ermöglichen, hat er im Kleiderschrank 3 Marihuana-Pflanzen aufgebaut, die zum Zeitpunkt des polizeilichen Zugriffs in der Blüte standen und nach der chemisch-toxikologischen Wirkstoffanalyse 28 Gramm reines THC aufwiesen. Nach § 29a Absatz 1 BTMG ist der Besitz von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge bei THC 7,5 Gramm mit einer Mindeststrafe von 1 Jahr Freiheitsstrafe bedroht. Es kam vor dem Amtsgericht Freiburg zu einem Strafverfahren gegen den nicht vorbestraften Mann, welches für ihn mit einer Bewährungsstrafe von 7 Monaten endete. Angesichts der Höhe dieser Strafe entfällt auch das Privileg des § 32 Absatz 1 Ziffer 5 und 6 BZRG, sodass sein Führungszeugnis künftig einen entsprechenden Eintrag haben wird. Eine Kontrollmitteilung nach Nummer 45 Mistra erfolgte an die zuständige Fahrerlaubnisbehörde, die von meinem Mandanten darüber hinaus auch noch Abstinenznachweise anforderte. Die Hauptverhandlung vor dem Amtsgericht Freiburg war öffentlich. Die Badische Zeitung berichtete tags darauf leicht anonymisiert. Es war meinem Mandanten zu keinem Zeitpunkt zu vermitteln, weshalb sein ausschließlich auf die Sicherung seines eigenen Konsums gerichtetes Tun derartig hart sanktioniert wurde. Sein Tatmotiv, zur Linderung seiner möglicherweise auch psychosomatisch bedingten Beschwerden und zur Entspannung Marihuana zu konsumieren, ließ das Gericht nicht gelten und billigte nicht einmal Strafmilderung zu. Zweiter Fall, Stichwort der Simulant. Ein weiterer Mandant, ein 28-jähriger sportlicher Student, Mountainbike-Fahrer, hatte nach einem Unfall unspezifische Rückenbeschwerden, die er ebenfalls mit gelegentlichem Cannabiskonsum bekämpfte. Mein Mandant fuhr in die Niederlande, um gemeinsam mit drei weiteren Freunden insgesamt 200 Gramm Marihuana zu erwerben, wobei beabsichtigt war, diese Menge aufzuteilen. Für den Einfuhrtatbestand des § 30 Absatz 1 Nummer 4 BTMG findet jedoch eine solche beabsichtigte spätere Aufteilung keine Berücksichtigung, sodass jedem der einzelnen Täter dieser gemeinschaftlichen Einfuhr die gesamte Menge von 200 Gramm zugerechnet wurde. Die Anklage ging von einem Verbrechen der unerlaubten Einfuhr nach § 30 Absatz 1 BTMG aus, Mindeststrafe 2 Jahre Gefängnis, Bewährung in diesem Bereich fast nicht mehr möglich, weil eine Bewährungsstrafe nur möglich ist bis zu einer Höchststrafengrenze von 2 Jahren. In seiner Not bauschte mein Mandant seine eher geringfügige Erkrankung mit Hilfe von Gefälligkeitsattesten und eben solchen Zeugenaussagen gewaltig auf. Das Gericht erkannte dem Angeklagten zu Unrecht erhebliche Strafmilderung in Anlehnung an den Rechtsgedanken des rechtfertigenden Notstandes zu. Die medizinische Schutzbehauptung, möglicherweise zu Lasten der wirklich Betroffenen, ist ebenso als unerwünschter Nebeneffekt der Cannabis-Prohibition zu werten, wie die taktische Lüge im Strafprozess, die der Inquisitionsmaxime zuwiderläuft, wonach es das Ziel des Strafprozesses sein muss, die Wahrheit zu erforschen. Das ergibt sich aus § 244 StPO. Die Verurteilung im Strafprozess aufgrund der fortbestehenden Cannabis-Prohibition begründet ein Präjudiz für zahlreiche weitere Rechtsgebiete, vor allem für das Fahrerlaubnisrecht, aber auch das Familiengewerbe und Waffenrecht und weitere Nebengebiete. Der erste Fall, Fahrerlaubnisrecht, Ungeeignetheit mit Verkehrsbezug. Ein 48-jähriger Geschäftsführer einer mittelständischen Firma wird mit einem Bußgeldbescheid nach § 24a Absatz 2 StVG in meiner Kanzlei vorstellig. Diese 500 € Geldbuße und ein einmonatiges Fahrverbot nach sich ziehende Ordnungswidrigkeit begründet eine Wirkungsfiktion für THC, wonach derjenige unter dem Einfluss dieser Substanz stehend ein Kraftfahrzeug führt, in dessen Blutserum mehr als 1 Nanogramm pro Milliliter für THC festgestellt wird, ohne dass es auf tatsächliche Wirkung ankommen würde. Nach Durchsicht der Akte stellte ich fest, dass mein Mandant Angaben zu seinem Konsum gemacht und gegenüber dem Polizeibeamten freimütig eingeräumt hatte, gelegentlich Cannabis zu konsumieren. Das Ergebnis der chemisch-toxikologischen Wirkstoffanalyse der meinem Mandanten entnommenen Blutprobe ergab einen Wert von 1,3 Nanogramm pro Milliliter für THC. Carbonsäure wurde mit 43 Nanogramm gemessen. Intoxikationssymptome konnten weder durch die Polizei noch durch den blutabnehmenden Arzt festgestellt werden. Mein Mandant hatte sich bei Fahrtantritt völlig frei von Symptomen gefühlt, die sich auf einen Betäubungsmittelrückstand in den Körperflüssigkeiten hätten zurückführen lassen. Er gab an, dass er am Vorabend des Tattages einen Joint geraucht habe. Der Einspruch gegen den Bußgeldbescheid wurde eingelegt und noch im Laufe des Bußgeldverfahrens erreichte mein Mandanten die Entziehungsverfügung der zuständigen Fahrerlaubnisbehörde, die die Voraussetzungen der Ungeeignetheit zum Führen von Kraftfahrzeugen feststellte. Danach ist derjenige zum Führen von Kraftfahrzeugen nicht geeignet, der gelegentlich Cannabis konsumiert und bei dem weitere Tatsachen festgestellt werden können, die Eignungszweifel zu begründen, in der Lage sind, und dazu gehören eben typischerweise diese Fahrten unter dem fiktiven Substanzeinfluss. Fazit: Allein durch die Feststellung der Fahrt unter THC-Einfluss und dem freimütigen Eingeständnis eines gelegentlichen Konsumes, ein solcher ist nach der höchstrichterlichen Rechtsprechung ein solcher, der mehr als einmal stattfindet, also auch der zweimalige Konsum von Cannabis, auch möglicherweise über einen Zeitraum von Jahren hin, wenn dieser stattgefunden hat, ist ein solcher gelegentlicher Konsum. Ein solcher gelegentlicher Konsum durch meinen Mandanten konnte die Fahrerlaubnisbehörde mit Sofortvollzug die Fahrerlaubnis entziehen. Nach einem Jahr nachgewiesener Abstinenz und einer bestandenen MPU könnte die Fahrerlaubnis wiedererteilt werden. Ein zweiter Beispielsfall, hier die Ungeeignetheit zum Führen von Kraftfahrzeugen ohne Verkehrsbezug. Eine 36-jährige Berufskraftfahrerin wurde zwar nicht unter Substanzeinfluss am Steuer ihres Kraftfahrzeuges festgestellt, jedoch erfolgte im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens die Durchsuchung ihrer Wohnung, bei welcher 42 Gramm Haschisch und Betäubungsmittelutensilien festgestellt wurden. Die völlig überrumpelte Frau machte spontane Angaben gegenüber den durchsuchenden Beamten und räumte als Schutzbehauptung ein, regelmäßig Cannabis zu konsumieren, um so dem Verdacht des Handeltreibens entgegenzuwirken. Die Polizei teilte dies der Fahrerlaubnisbehörde mit, welche nun gemäß Ziffer 9.2.1 ohne jeglichen Verkehrsbezug allein bei Annahme eines regelmäßigen Konsums von der Ungeeignetheit ausgehen konnte. Meine Mandantin verlor wenige Tage nach der Entziehung der Fahrerlaubnis ihren Arbeitsplatz, da sie sich ihrem Arbeitgeber gegenüber offenbaren musste und ihre Arbeit auch nicht mehr weiter ausführen konnte. Es kann wissenschaftlich als erwiesen angesehen werden, dass der regelmäßige Cannabiskonsum zumindest dann keine fahreignisrelevanten Auswirkungen hat, wenn zwischen Konsumende und Fahrtantritt eine ausreichende Zeitspanne zum vollständigen Abbau des psychotropen Wirkstoffes THC gelegt ist. Die Rechtsprechung geht im Augenblick von einem solchen Zeitraum von mindestens 24 Stunden aus. Ohne sachliche Begründung dieser Differenzierung gibt es eine vergleichbare Systematik für Alkoholkonsumenten, Klammer auf natürlich, Klammer zu, nicht. Selbst ein regelmäßiger Alkoholkonsum und eine Ordnungswidrigkeit nach § 24 Absatz 1 StVG, die sogenannte 0,5-Promille-Regel, führt regelmäßig nicht einmal zur Einleitung eines Fahreignisüberprüfungsverfahrens. Erst bei Vollräuschen oder sonstigen Hinweisen auf Alkoholmissbrauch werden Maßnahmen zur Gefahrenabwehr seitens der Verwaltungsbehörde initiiert. Einziger Unterschied in dieser differenzierenden Sachbehandlung liegt zweifelsohne nicht in der spezifischen Gefährlichkeit der jeweiligen biochemischen Substanz, sondern allein in ihrer Klassifizierung als legal oder illegal. Ich komme des Weiteren zu der Gruppe der überindividuellen Schäden und da ist ein ganz bedeutsamer Punkt die Tatsache, dass eine Kontrolle über Reinheit der Drogen und insbesondere hier Marihuana nicht besteht. Erster Beispielsfall hier, es geht um verunreinigtes Marihuana. Neben den strafrechtlichen Konsequenzen ihres Umgangs mit Marihuana hatte eine junge Frau noch Wochen nach ihrem letzten Cannabiskonsum erhebliche Atemprobleme, die sie gleichwohl aus Angst vor der medizinischen Dokumentationspflicht nicht behandeln ließ. Das Marihuana hatte sich bei einem Geschmackstest als süßlich erwiesen und war wohl in Zuckerwasser getaucht worden, um höhere Qualität durch kristallin erscheinende Blüten vorzutäuschen. Damit aber hatte sie noch ein relativ harmloses Streckmittel erwischt. Bekannt sind neben Zucker Beimengungen von Brix, einer Mischung aus Zucker, Hormonen und flüssigem Kunststoff, sowie Beimengungen von Quarz, Sand, Talkum, Speckstein, Haarspray, Glas, Mehl, Gewürzen und Blei. Trotz einem verstärkten Auftreten derartiger Streckmittel verweigert der Gesetzgeber jeglichen Konsumentenschutz, zum Beispiel durch anonyme Überprüfungsmöglichkeiten. Mit dem Hinweis darauf, dass es keine belastbaren Hinweise für derartige Verunreinigungen gebe und die Bundesregierung im Übrigen die Auffassung vertreten würde, dass Verzicht die beste Prävention darstellt. Die Cannabis-Prohibition verhindert somit erfolgreich Verbraucher- und Jugendschutz. Vernachlässigung geeigneter drogenpolitischer Interventionsmaßnahmen zugunsten der Repression. Auch hier ein Beispielsfall der ahnungslose Jugendliche. Ein 16-jähriger Lehrerssohn kam mit seinen Eltern in meine Kanzlei und berichtete, seit einem halben Jahr heimlich Marihuana zu rauchen. Er habe sich nicht getraut, seinen Eltern zu offenbaren und zeigte im Gespräch mit mir auch nach einem halben Jahr gelegentlicher Konsumerfahrungen erschreckende Unkenntnis über die Wirkung des Marihuana selber, den Risiken des Konsums und den Risiken des Umgangs mit Personen aus der Betäubungsmittelszene. Der Junge war von der Polizei vor der Schule aufgegriffen worden, nachdem ein Mitschüler ihn belastet hatte, von ihm im letzten halben Jahr 7-mal zwischen 0,2 und 1 Gramm Marihuana erworben zu haben. Es kam sofort zu einem jugendgerichtlichen Verfahren, welches zwar mit der Auflage der Ableistung von Sozialstunden eingestellt wurde, jedoch erhebliche negative Stigmatisierungseffekte für meinen Mandanten bewirkte. Anstatt die Gelegenheit des Offenkundigwerdens seines Konsums zur realitätsbezogenen Beratung und zu einem vertrauensvollen Gespräch zu nutzen, erlebte sich der 16-Jährige für ihn völlig überraschend als Objekt strafrechtlicher Verfolgung, wobei insbesondere der Kontakt mit der ruppig agierenden Polizei nachdrücklich einen schlechten Eindruck gemacht und den Jungen völlig verunsichert zurückgelassen hat. Ein weiterer Fall, den ich unter dem Stichwort der alleinerziehenden und naiven Mutter hier aufgeführt habe. Ein 15-jähriger Mandant rauchte spät abends am geöffneten Fenster einen Joint. Die aus dem Fenster ziehenden Rauchschwaden wurden von patrouillierenden Streifenbeamten wahrgenommen, welche ohne zu zögern widerrechtlich Gefahrenverzug annahmen und die Wohnung meines Mandanten durchsuchten. Es wurden Kleinstmengen von Marihuana aufgefunden. Allerdings räumte die anwesende Mutter ein, den gelegentlichen Konsum ihres Sohnes seit einem Jahr zu tolerieren. Nachdem es bereits eine Einstellung nach § 47 JGG zu einem früheren Zeitpunkt gegeben hatte, kam es zu einem Strafverfahren wegen des unerlaubten Besitzes von 0,45 Gramm Marihuana. Nachdem die Mutter in ihrem informatorischen Gespräch mit dem Polizeibeamten eine liberale Einstellung zum Cannabiskonsum ihres Sohnes offenbart hatte, sah sich das Jugendamt veranlasst, Sorge um das Kindeswohl zu haben. Es kam zu entsprechenden Überprüfungen. Der gesamte Vorgang wurde nicht nur in der Strafakte, sondern auch beim Jugendamt der Stadt aktenkundig. Der gerichtlichen Auflage, Gespräche bei einer Drogenberatungsstelle wahrzunehmen und dem Gericht nachzuweisen, konnte mein Mandant in Ermangelung eines geeigneten Angebotes nicht nachkommen. Es fehlt hier weiterhin an Beratungsangeboten, die auf spezielle Profile und Anforderungen Jugendlicher ausgerichtet wären. Die klassischen Beratungsstellen stehen zwar grundsätzlich auch für den jugendlichen Cannabiskonsumenten offen, sind aber in ihrer Kapazität bereits mit ihrer Klientel der Konsumenten harter Drogen völlig überlastet. Kurzfristige, niederschwellige Interventionen sind regelmäßig nicht möglich. Die Fälle dokumentieren exemplarisch die unerwünschte Stigmatisierung von Kindern in einem schwierigen Alter, nicht durch erlebte Repression, sondern bereits vorgeschaltet durch dämonisierende und polarisierende Nichtaufklärung in Schule und Familie. Im hohen Maße unerwünschter Effekt der Cannabis-Prohibition ist der polizeiliche Missbrauch minderjähriger Kronzeugen im Rahmen des § 31 BTMG, der selbst bei Kleinstkonsumenten konsequent mit regelmäßig geringstem kriminalistischen Nutzen angewandt und von der Polizei immer wieder verteidigt wird. Der einzige und pädagogisch zerstörerische Effekt ist jugendliches Erleben, das Verrat lohnt. Der dramatischste Effekt der Cannabis-Prohibition ist sicherlich seit ca. 2008 das Ausweichen der Cannabiskonsumenten auf sogenannte Räuchermischungen. Es handelt sich dabei um solche Kräutermischungen, die mit verschiedensten synthetischen Cannabinoiden besprüht werden und die als sogenannte Legal Highs unter Fantasienamen in Verkaufseinheiten zwischen 2 und 3 Gramm zumeist über das Internet auf den Markt gebracht werden. Dieser ist in den letzten Jahren explosionsartig gewachsen, da der Hersteller hier exorbitante Gewinne erwarten kann und der Verbraucher vermeintlich legale Drogen erwirbt. Diese Legal Highs als Ersatz für Cannabis lanciert, sind letzterem gleichwohl unvergleichlich. Sie sind lebensgefährlich, wie sich dies in einschlägigen User-Foren nachvollziehen lässt. Ich habe hier drei Zitate, die ich aus solchen Foren, die Sie im Internet finden, Ihnen einmal mitgebracht und will die kurz zitieren. Das erste: Schon nach circa 10 Minuten und einige Zügeln später war ich richtig fertig. Meine Augen waren winzig, die Bilder am nächsten Tag waren erschreckend. Ich fühlte mich matt, bekam kaum Luft, spürte meine Beine kaum mehr und sobald ich aufstand, wurde mir schwarz vor Augen. Alles drehte sich und ich fiel ständig auf den Boden. Ich habe vor einem Jahr eine Zeit lang fast jedes Wochenende gekifft, bis dann mein bester Freund mit solchen Sachen im Koma lag. Ein weiterer User berichtet: Bam, Wirkung sofort da. Ich stehe auf, alles bewegt sich, Blackout. Ich wache auf, sitzend auf dem Fußboden, mit dem Gesicht gegen die Wand schauend. Ich schaue an mir herab. Auf meine Hände, völlige Amnesie, ich habe keinen blassen Schimmer, wer ich war. Ich wollte mich umdrehen, traute mich aber nicht, weil ich wusste nicht, wer ich war, wo ich bin und was eventuell hinter mir ist. Ein Dritter berichtet ganz drastisch: Kommt unerwartet, du denkst nicht mal dran und du rauchst das Zeug und dann geht dein Leben den Bach runter und du denkst, fuck, ich sterbe. Das sind so drei, glaube ich, sehr prägnante Zitate, die Sie in den Userforen in beliebiger Breite und beliebiger Detailfreudigkeit wiederfinden. Erst jüngst hat sich der Bundesgerichtshof mit der Frage der spezifischen Gefährlichkeit einzelner synthetischer Cannabinoide befasst und ist dabei gutachterlich von Ihnen, Herr Professor Dr. Auwerter, beratend zu dem Ergebnis gekommen, dass diese Produkte hochgefährlich sind. Demzufolge hat der Bundesgerichtshof für JWH 018 den Grenzwert auf 2 Gramm Wirkstoffmenge festgesetzt. Vergleicht man dies mit der Grenzmenge zur nicht geringen Menge zu Kokain mit 5 Gramm Kokainhydrochlorid und Heroin mit 1,5 Gramm, wird ersichtlich, für wie gefährlich der Bundesgerichtshof diese synthetischen Cannabinoide eingestuft hat. Es ist sicher davon auszugehen, dass der Markt für diese hochgefährlichen Substanzen bei Aufhebung der Cannabis-Prohibition völlig zusammenbrechen würde. Die Förderung der organisierten Kriminalität und des Terrorismus. Cannabishandel ist ebenso wie der Handel mit anderen Betäubungsmitteln extrem profitabel und stellt damit einen hohen Anreiz für die organisierte Kriminalität dar. Es ist bereits historisch verwurzelt, dass Prohibition immer die Entstehung eines Schwarzmarktes bewirkt, der regelmäßig von mafiösen und neuerdings terroristischen Strukturen dominiert wird. Es ist heute davon auszugehen, dass auf diesem Schattenmarkt ca. 400 Milliarden Dollar Umsatz pro Jahr weltweit generiert werden, wobei ca. 500 Millionen bis 3,5 Milliarden Dollar, je nach Schätzung, für den illegalen Cannabishandel in der Bundesrepublik Deutschland anzunehmen sind. Spätestens seit 9/11 ist ein zentraler Bestandteil der Terrorismusbekämpfung die Kontrolle von Zahlungsströmen weltweit. Die Weltbank, der Internationale Währungsfonds und das Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung hat 2005 den Arbeitsstab Terrorismusbekämpfung der Vereinten Nationen eingerichtet, um die gesamte Koordinierung und Kohärenz der Anstrengungen des Systems der Vereinten Nationen zur Bekämpfung des Terrorismus zu gewährleisten. Die zur Unterstützung des Terrorismus eingesetzten Mittel können auf legalem und illegalem Weg erworben sein, wobei die unrechtmäßig erworbenen Mittel nach Erkenntnissen der Arbeitsgruppe mit ca. 80-90% überwiegen. Es besteht somit ein dringendes öffentliches Bedürfnis, auch unter dem Gesichtspunkt der effektiven Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung, dem Drogenschwarzmarkt und unter anderem auch dem Schwarzmarkt für Cannabis, die Existenzgrundlage durch Aufhebung der Cannabis-Prohibition zu entziehen, die dann zumindest die auf diesem Gebiet erzielten Umsätze transparenten Zahlungsströmen unterfallen lassen. Ein weiterer Effekt der Cannabis-Prohibition im Zusammenhang mit der Bekämpfung der organisierten Kriminalität ist die Einführung des § 30a BTMG durch das ORG-KG vom 15.07.92. Mit der Mindeststrafe von 5 Jahren Freiheitsstrafe wird nach § 30a Absatz 1 BTMG derjenige bestraft, der als Mitglied einer Bande mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge, ob Cannabis oder härtere Betäubungsmittel, handelt oder sie ein- oder ausführt. Auch bei § 30a Absatz 1 BTMG ist ab dem Überschreiten einer Grenzmenge von 7,5 Gramm reinem THC die nicht geringe Menge tatbestandlich erfüllt. Bei heutigen Wirkstoffqualitäten ist dies durchaus schon ab einer Bruttomenge von weniger als 100 Gramm möglich, einer Menge, die der Gesetzgeber nicht fokussiert haben kann, wenn in der Begründung der Gesetzesvorlage ausgeführt ist, dass, Zitat, Mitglieder straff organisierter und raffinierter Banden, die mit großen Betäubungsmittelmengen umgehen, hart getroffen und für lange Zeit aus dem Verkehr gezogen werden sollen. Zitat Ende. Auch das Tatbestandsmerkmal der Bande ist sehr leicht erfüllt. Das Landgericht Regensburg hat 2014 in einer 4-köpfigen Familie eine Bande gesehen und ihr Tun, den Anbau von Cannabis durch den Vater, die Pflege der Pflanze durch die Mutter und den Vertrieb der abgeernteten Pflanzen durch die Söhne, als bandenmäßiges Handeltreiben mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge, mit mehrjährigen Freiheitsstrafen zwischen 6 Jahren und 6 Monaten und 8 Jahren geahndet. Zwar hat der Gesetzgeber noch einen minderschweren Fall nach § 30a BTMG vorgesehen, um dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit Rechnung zu tragen. Dennoch trifft hier die Härte des Gesetzes auch diejenigen, die am Umsatz einer Pflanze beteiligt sind, deren mindere Gefährlichkeit mittlerweile unbestritten ist. Die Kosten der Prohibition. In Deutschland werden ca. 3,7 bis 4,6 Milliarden Euro jährlich von Bund und Ländern für repressive Maßnahmen aufgewendet. Lediglich 10-20% entfallen davon auf Hilfen für Betroffene. Geht man davon aus, dass 60% der festgestellten Betäubungsmitteldelikte solche sind, die Cannabis betreffen, und sind weitere 80% davon Konsumdelikte, lässt sich errechnen, dass allein die Kosten der Cannabis-Prohibition auf 2,8 bis 3,7 Milliarden Euro veranschlagt werden können. Zu diesen Kosten hinzuzurechnen sind die Einnahmen, auf die der Staat durch die Nichtbesteuerung umgesetzten Cannabis verzichtet. Fazit: Die Cannabis-Prohibition ist im Sinne des mit Verfassungsrang ausgestatteten Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit nicht geeignet, das mit ihr angestrebte Ziel, den Umgang des Menschen mit Cannabis zu Rauschzwecken zu verhindern oder wenigstens einzuschränken. Auf der anderen Seite sind die unerwünschten Effekte des Verbotes im Sinne eines Kollateralschadens unübersehbar und mittlerweile in einem Maße individual und allgemein schädlich, dass nur noch die unbedingte Aufhebung der Strafbewährung des Umgangs mit Cannabis zu Rauschzwecken durch das BTMG noch größeren Schaden verhindern kann. Vielen Dank.
Das war der Rechtsanwalt Sebastian Glate über die unerwünschten Nebeneffekte der strafrechtlichen Verfolgung von Cannabiskonsum. Er hat seinen Vortrag am 16. April 2015 in Mosbach gehalten, auf dem 19. Symposium der Gesellschaft für toxikologische und forensische Chemie.
Die Radio Wissen. Hörsaal. Samstag und Sonntag von 18 bis 19 Uhr.